Ich lese Ihnen einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vor, über den wir dann nachher auch die Predigt hören werden. Hier wird uns berichtet, was sich in der letzten Nacht vor der Kreuzigung zugetragen hat zwischen Jesus und seinen Jüngern. Lukas 22 von Vers 39 an. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.
Und die Auferstehung nehmen praktisch bei jedem Evangelium die Hälfte des ganzen Evangeliums ein. Also nur schon da sehen wir, wo die Gewichtung liegt von dem, was sich ereignet. Es ist also das nicht nur das wichtigste Fest, sondern es ist auch das wichtigste geschichtliche Ereignis in der Menschheit schlechthin. Nämlich Gott stirbt am Kreuz für uns Menschen. Gott wird hingerichtet. Für Jesus war das eine ganz schwierige Zeit, wie wir in der Schriftlesung bereits gehört haben. Natürlich wusste Jesus ganz genau, was auf ihn zukommen wird. Er hat es seinen Jüngern auch schon mehrmals gesagt, aber die haben das irgendwie nicht verstanden, haben irgendwie das nicht einordnen können. Und jetzt wollte Jesus noch ein letztes Mal mit seinen Jüngern das Passamahl feiern und dann bei dieser Gelegenheit das erste Abendmahl einsetzen. Er sagte seinen Jüngern, ich muss das noch einstellen. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Das finde ich eine ganz gewaltige Aussage von Jesus. Damit sagt er doch nichts anderes, als dass er die Sehnsucht hat, mit seinen Jüngern nochmals zusammen zu sein. Das sagt doch, dass ihm das besonders wichtig war, die Beziehung zu seinen Jüngern. Man könnte ja denken, Jesus war Gott, was soll das? Der steht über allem, warum ist ihm jetzt das so wichtig? Aber hier wird deutlich, dass es Jesus auch um Beziehung geht. Und hier wird auch deutlich, um was es überhaupt in unserem Glauben geht. Es geht um Beziehung, es geht nicht um Gesetze. Jesus hatte Sehnsucht, mit seinen Jüngern nochmals zusammen zu sein, bevor er hingerichtet wird. Das war eine tiefe Sehnsucht, das zeigt auch, dieses Spannungsfeld, in dem Jesus lebte, ganz Mensch zu sein und ganz Gott zu sein. Hier hat er die Sehnsucht, mit seinen Jüngern nochmals Gemeinschaft zu pflegen. Nach diesem letzten Essen mit seinen Jüngern verließen sie die Stadt. Und nun werden wir sehen oder genauer betrachten, was da geschieht. Wie gewohnt ging Jesus mit seinen Jüngern zum Ölberg, als er die Stadt Jerusalem verlassen hatte. Vor der Hinrichtung wollte er sich zurückziehen, um mit seinem Vater zu sprechen. Seine Jünger ahnten, da liegt irgendetwas in der Luft, etwas, was schwierig werden könnte für sie. Und am Ölberg angekommen, forderte Jesus die Jünger auf: Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Interessant, findet ihr nicht? Für was hättet ihr die Jünger aufgefordert zu beten an der Stelle von Jesus? Was hättet ihr den Jüngern gesagt? Stellt ihr vor, ihr wisst, wir werden jetzt in den nächsten wenigen Stunden hingerichtet. Wir ziehen uns nochmal zurück zum Gebet. Was sagt ihr dann euren Freunden? Betet für mich. Betet, dass ich das durchstehe. Betet, dass ich es durchhalte. Nein, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das heißt, in der schwierigsten Stunde, die Jesus durchmachte, macht er sich Sorgen um die Jünger. Ist das nicht unglaublich? Sie sollen nicht in Versuchung, verfallen, sie sollen beten. Gott, Jesus will sie bewahren. Er hat sie nicht mobilisiert, für ihn zu beten. Nein, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Die folgenden Stunden werden denn nicht nur für Jesus sehr schwierig sein, sondern sie werden auch für die Jünger sehr schwierig sein. Jesus wusste genau, was er mit Versuchung meinte. Die Versuchung war für ihn nicht so ein theoretisches Thema, sondern ein ständiger Begleiter in seinem ganzen Dienst. Versuchungen kennen wir doch auch alle. Meistens sind Versuchungen Dinge, die wir interessant finden. Sie vermitteln uns den Eindruck, schön und angenehm zu sein. Versuchungen scheinen uns meistens schönere und einfache Wege zu versprechen. Das Leben soll einfacher werden. So ist es manchmal einfacher oder scheint es einfacher, wenn ich lüge. Ich lüge ja nicht, weil ich dadurch meine Situation verschlimmere, sondern ich lüge, weil ich denke, da kann ich meine Situation verbessern. Also Versuchungen sind immer etwas, was mir einen gewissen Vorteil verspricht oder vorgaukelt. Deshalb ist es eine Versuchung. Ich habe das schon oft gesagt, wenn mir jemand, ich war jetzt so an einem Singwochenende mit dem Männerchor, da gab es zunächst, da hat es eine kleine Tomate auf dem Teller gehabt. Und ich esse, wenn ich nicht muss, esse ich keine Tomaten. Das ist einfach für mich absolut null Versuchung. Dann habe ich alles gegessen, die Tomate war noch auf dem Teller und der Sängerkollege von mir gegenüber sagt plötzlich, du, isst du die Tomate nicht? Kann ich die essen? Na klar kannst du essen. Es ist für mich keine Versuchung, die Tomate. Absolut nicht. Aber gestern hat der Röne vom Geschäft ein Art Panettone nach Hause gebracht und hat ihn in die Küche gestellt und da hatte ich einen kompletten Kontrollverlust. Das war eine riesige Versuchung für mich. Obwohl ich versuche abzunehmen, aber da konnte ich mich irgendwie nicht halten. Also Versuchung ist immer etwas, was uns verspricht, dass es leichter ist. Spricht uns ein einfacherer Weg, etwas Angenehmes. Das ist Versuchung. Deshalb ist es für uns auch oft schwer, solchen Versuchungen zu widerstehen. Und Jesus wurde immer wieder versucht, den Weg, den er gehen wollte, zu verlassen. Der Teufel wollte Jesus ständig von seinem Weg abbringen. Einmal führte er Jesus, der körperlich komplett geschwächt war, an einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das war nur eine der wenigen Versuchungen, die Jesus in seinem ganzen Dienst immer wieder begegnet. Denn die ganzen Attacken von den Pharisäern und Schriftgelehrten, das war alles Versuchungen, Jesus vom Weg abzubringen. Jesus warf sich natürlich nicht vor dem Teufel nieder. Niemals würde er den Teufel anbeten wollen. Und auch die Jünger an der Seite von Jesus waren vielen Versuchungen ausgesetzt. Zum Beispiel, als die Leute zu Jesus zum König machen wollten. Er ließ das nicht zu, im Gegenteil. Dann predigte er das Evangelium, er predigte vom Reich Gottes. Und was geschah? Die Leute liefen weg. Weg waren sie. Zuerst wollten sie ihn zum König machen, dann waren alle weg. Dann stehen noch die 12 Jünger da. Muss man sich das vorstellen? Die Masse läuft weg. Und dann sagt Jesus ihnen doch, wollt ihr etwa auch weggehen? Und wenn sie ja gesagt hätten, er hätte sie ziehen lassen. Er hätte sie ziehen lassen. Das war eine große Versuchung für die Jünger. Stellt euch vor, wir sind hier als Gemeinde und dann plötzlich stehen alle auf und sagen, das mit dem Evangelium, das haut überhaupt nicht hin. Und dann bleiben noch 3 zurück. Und fragen wir uns, wollen wir weitermachen? Sind wir wirklich auf dem richtigen Dampfer? Übrigens eine Versuchung, die heute, ich bin dran am Überlegen, ob ich, also ich mache dann noch ein Sonntagsquartett zum Thema Himmel und ich bin am Überlegen noch eins zum Thema die Renaissance des Atheismus. Da kommen Argumente auf uns zu, da müssen wir uns warten, was wir da zu sagen haben. Das ist ganz erstaunlich, welche Kraft dieser Atheismus im Moment wieder auflebt. Jesus hätte sie also gehen lassen. Aber Petrus ergriff das Wort und sagte, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Sie sind geblieben. Aber es war eine Versuchung für die Jünger. Und das war nicht die letzte. Denken wir, als der Bruder von Maria starb, der Lazarus. Was sagte der Thomas, als sie dann dorthin gingen? Oder Thomas war es, oder? Ja. Gehen wir mit ihm und sterben. Sie waren mit Jesus durch dick und dünn gegangen, durch alle Versuchungen hindurch. Sie waren sogar bereit zu sterben. Jesus musste auch immer wieder mit seinen Jüngern ein Ja für seinen Weg finden. Er musste sich immer wieder entscheiden, sich demütigen zu lassen, verspotten zu lassen, obwohl er Gott ist. Und ihm alle Macht jederzeit zur Verfügung stand. Und wenn Jesus eben uns auffordert, den Versuchungen zu widerstehen, dann fordert Jesus uns zu etwas auf, das er selber uns vorgelebt hat. Im Hebräerbrief, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Was Jesus hat nämlich die Jünger noch gerühmt, das finde ich auch noch schön. Ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Das finde ich ein Riesenkompliment. Ihr habt treu ausgehalten, ihr habt das alles mit mir durchgemacht. Das wäre auch so etwas, was eigentlich noch schön wäre, wenn das Jesus uns einmal sagt, wenn wir dann bei ihm sind. Du hast durchgehalten, du warst mir treu. Also Jesus hat das selber durchgelebt und er sagt dann, weil er selbst gelitten hat, heißt es im Hebräerbrief, und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Bist du dir dessen bewusst, wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast, dass dich dann Jesus versteht? Dass Jesus genau weiß, von was das du sprichst? Oder denkst du immer, das versteht Jesus nicht. Der war ja Gott, auch hier auf der Erde. Der kann nie begreifen, was für Anfechtungen, was für Versuchungen mir begegnen. Hast du eine Ahnung? Der kann das sehr wohl begreifen. Er weiß genau, von was du sprichst, wenn du es ihm sagst. Jesus kennt meine Situation. Er ist ein Gott, der mit ganzer Konsequenz Mensch wurde, mit dem einzigen Unterschied, dass er sich nicht versündigte. Wir dürfen uns freuen und glücklich schätzen, einen solchen Gott zu haben, der unsere Situation kennt, der weiß, mit was wir zu kämpfen haben und der uns gerne dabei hilft, der Versuchung zu widerstehen. Seine Sorge galt vor allem seinen Jüngern. Sie sollen beten, damit sie der Versuchung widerstehen. Jesus ließ seine Jünger zurück und entfernte sich einige Schritte von ihnen. Er fiel zu Boden auf seine Knie und flehte: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn du willst. Es war eine große Last für Jesus. Jesus lässt den Vater wissen, wie schlecht es ihm im Moment geht. Er sagt nicht, ich mache das mit links. Ich weiß, du wirst mich da durchtragen. Nein, wenn es möglich ist, Vater, lass das an mir vorbeigehen. Im Markus-Evangelium wird der Gemütszustand von Jesus noch besonders hervorgehoben. Bevor er seine Jünger zurückliest, heißt es: Petrus und Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Von Angst und Grauen gepackt. Habt ihr euch das wirklich so vorgestellt? Jesus von Angst und Grauen gepackt. Vor dem, was auf ihn zukommen wird. Jesus hatte, so würden wir heute sagen, psychosomatische Erscheinungen. Vor Angst und Grauen gepackt, blickte er auf die bevorstehende Hinrichtung. Früher schon sagte er seinen Jüngern im Blick auf diesen Tag: Vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss, und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Das muss Jesus während seinem Dienst unbeschreiblich belastet haben. Das Wissen um diese Hinrichtung. Und nun ist es soweit. Und Jesus kämpfte nun mit dieser Versuchung, die Versuchung, dem Kreuz zu entfliehen. Aber er war entschlossen, nicht entsprechend seinen momentanen Gefühlen zu handeln, sondern er sagte seinem Vater: Aber nicht mein Wille sondern soll geschehen, sondern deiner. Jesus wollte sich entgegen allen Gefühlen dem Willen des Vaters beugen, nicht das, was jetzt am schönsten und am angenehmsten wäre, wollte er tun, sondern das, was sein Vater geplant hatte. Das ist das A und O eines geistlichen Kampfes. Der Wille Gottes soll gesucht werden. Dieser Wille steht oft im Widerstreit mit unseren Gefühlen und unseren persönlichen Wünschen. Das ist der geistliche Kampf, oder wie es die Bibel nennt, der Kampf des Glaubens. Für uns eine große Herausforderung, da wir doch stark darauf bedacht sind, dass unsere Gefühle mit unserem Handeln immer hundertprozentig übereinstimmen. In einer Gesellschaft, in der das Leben nach den Empfindungen und nach den Wünschen so hochgeschrieben wird, ist das fast wie ein Fremdkörper, wenn man hier sieht, dass es ein Leben gibt und ein Leben sinnvoll sein kann, wenn man eben das Richtige tut und nicht nur das Schönste. Aber das ist es, was wir lernen müssen, wenn wir als Christen leben wollen. Paulus lebte auch so. Er sagte über seine Zeit in Korinth: Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Wir würden dann sagen, oh, Paulus, wenn du so ängstlich war und unsicher, ist nicht so echt. Komm, lass es, sprich gar nicht. Wart, bis du keine Angst mehr hast. Da hätte er lang warten können. Die haben ihn schon mal gesteinigt. Der wurde schon mal verjagt. Er wusste, was das Evangelium auslösen kann. In diesem Ringen erschien nun Jesus plötzlich ein Engel. In Gethsemane. Ein Engel, der ihn stärkte. Und da kommt mir wenigstens unweigerlich die Stelle im Hebräerbrief in den Sinn, wo es heißt, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Und hier sehen wir, dass ein Engel kam, um Jesus zu stärken in Gethsemane. Ihn aufzurichten innerlich. Engel dienen uns. Das zeigt uns, wenn wir darum kämpfen, Gottes Willen zu tun, werden wir auf übernatürliche Weise gestärkt. Gott lässt uns nicht allein. Aber wir wollen oft besondere Erfahrungen mit Gott machen, ohne zu kämpfen. Wir wollen Gott erleben, ohne zu leiden. Wir wollen Wunder sehen, ohne in der Enge zu stecken. Aber ihr könnt schauen, wo ihr wollt in der Bibel. Dort, wo etwas aufbricht, wo Gott eingreift, sind Menschen oft auf dem letzten Zacken. Am Ende ihrer Kräfte. Und Gott greift ein. Gottes Eingreifen passiert nicht so einfach nebenbei, ziehe ich mir noch ein bisschen Wunder rein, noch ein bisschen geistliche Action. Das funktioniert anders. Der Kampf war aber noch nicht beendet. Die Anspannung von Jesus schien das Erträgliche zu überschreiten. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Jesus rang hier nicht um sein Leben. Er suchte nicht in erster Linie dem Sterben zu entgehen. Jesus war kein Weichling, denn er wusste um die Bedeutung seines Todes. Jesus war klar, dass von diesem Schritt unser Leben abhängt. Jesus kämpfte um den Sieg, nicht gegen das Sterben. Ein Ausleger formulierte das so: Das ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern die Angst um den Sieg. Jesus wollte unbedingt, dass wir erlöst werden. Seine Liebe zum Vater und zu den verlorenen Menschen veranlasste ihn, diesen schwierigen Weg zu gehen. Und Jesus fürchtete darum, den letzten großen Angriff Satans nicht bestehen zu können. Das war seine Sorge, nicht dem Tod zu entfliehen. Gekreuzigt wurden in jener Zeit Tausende von Menschen. Tausende sind so gestorben. Aber ich glaube, wir unterschätzen die tiefe und große Bedeutung des Sterbens von Jesus. Das war nicht nur einfach ein Tod am Kreuz, sondern es war eine massive Provokation. Das war ein massiver Angriff der finsteren Welt auf Jesus. Da wurde alles möglich gegen ihn losgelassen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wir können das nur ein bisschen erahnen. Da war die ganze unsichtbare Welt, hat sich aufgemacht. Und es ist ja fast wie eine Symbolik, dass als Jesus am Kreuz starb, dass es finster wurde. Das ist wie eine Symbolik für die Finsternis, die über Jesus hereinbrach. Über den Kampf, den er an diesem Kreuz ausführte. Bei der Gefangennahme macht es Jesus deutlich. Jetzt ist eure Stunde gekommen. Jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jetzt bin ich dieser Macht ausgeliefert. Und jetzt geht es darum, den Sieg zu erlangen. Und um diesen Sieg ging es Jesus in Golgatha im Gebet. Nicht dem Tod zu entfliehen, sondern den Sieg zu erreichen. Wäre es dem Teufel gelungen, Jesus vom Kreuz zu holen, dann wäre alles umsonst gewesen. Es gäbe keine Erlösung von der Sünde. Es gäbe keine Rettung. Nichts. Wäre alles verloren gewesen. Es kam wirklich auf diesen Moment an. Ich bin überzeugt, dass das Jesus Sorge machte. Dass er da kämpfte. Und wir sehen ja, dieser Angriff sehen wir beispielhaft, nur so punktuell, wenn einer kommt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, komm doch vom Kreuz runter. Das sind nur so kleine Dinge, wo wir sehen, was Jesus mitgemacht haben muss. Und ich, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich der tiefsten Überzeugung bin, dass Jesus jederzeit hätte vom Kreuz herunterkommen können. Jederzeit. Er hatte die Macht. Und jeder, der ihn geschlagen hat, hat er gekannt. Jeden. Jeden, der ihn verspottet hat, wusste er, wer das ist. Aber nicht nur die sichtbare Welt, auch die ganze unsichtbare Welt hat sich auf ihn gestürzt, um zu verhindern, was da geschieht. Das tat Jesus nicht für sich, er tat es einzig und allein für dich und für mich. Hier ringte und kämpfte Jesus um deine und meine Seele in Golgatha. Der Schweiß, der wie Blut an ihm herunterfloss, das war Schweiß und Blut für deine und meine Seele. Nicht für sich. Hier kämpfte er dafür, dass wir nicht verloren gehen. Und er beugte sich dem Willen Gottes, damit wir ewiges Leben bekommen. Und uns wird vor Augen geführt, was Paulus den Philippern schreibt. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Bist du dir im Klaren, dass Jesus diesen Kampf für dich geführt hat? Weil er dich und mich liebt? Ist er auf diesen Leidensweg gegangen? Im Petrusbrief lesen wir, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Bist du deine Sünden bei Jesus losgeworden? Das geschieht, wenn du im Gebet Jesus anrufst und deine Schuld bekennst. Dann ist das wie wenn du selber am Kreuz gestorben wärst. Dann wird dir deine Schuld vergeben und du bekommst ewiges Leben. Jesus kehrt zu seinen Jüngern zurück. Er fand sie aber schlafend vor Traurigkeit. Sie merkten offenbar, dass eine schwierige Zeit auf sie zukommt. Und das bekümmerte sie und vor lauter Kummer sind sie eingeschlafen. Das gibt's ja. So Kummer macht uns irgendwie müde und träge. Und dann sind sie eingeschlafen beim Beten. Ich weiß nicht, ob das euch schon auch mal passiert ist, beim Beten eingeschlafen zu sein. Mir passiert das ab und zu. Es ist tatsächlich so, dass man eben vor Traurigkeit und Kummer einschlafen kann. Jesus sagt aber den Jüngern, dass sie trotz dieser Traurigkeit der Müdigkeit beten sollen. Nicht darum sollen sie beten, weil dies zum Leben eines Gläubigen gehört, sondern weil sie sonst der Versuchung nicht gewachsen sein würden. Jesus wusste um die Stärkung, die im Gebet erfahren wird. Eben wurde er selber durch einen Engel gestärkt. Das Gleiche gilt für uns. Wenn Jesus selbst immer wieder die Nähe des Vaters im Gebet suchte, dass er den Versuchungen widerstehen konnte, wie viel mehr haben wir das nötig? Meinen wir dann, dass wir Versuchungen widerstehen können, ohne zu beten? Ich weiß nicht, wie wir das sollen. Wenn Jesus das nicht konnte, Jesus stolzierte nicht ans Kreuz, kein Problem, keine Versuchung, ich werde das schaffen. Nein, er musste sich zurückziehen in diese Versuchung. Und oft können wir der Versuchung nicht widerstehen, ich meine jetzt nicht im Panettone, sondern wo es wirklich um Sünde geht, weil wir uns nicht Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen. Weil wir keine Pause einschalten. Sagen, jetzt werde ich zuerst einmal mit Gott sprechen. Auch wenn die Versuchung stark ist, ich werde jetzt mich ausklinken und zuerst mit Gott darüber sprechen, ob ich das tun soll oder nicht. Und meistens wissen wir, dass wir es nicht tun sollen, dass wir dann sagen, mit ihm besprechen, dass wir das nicht tun wollen. Wie wichtig ist es für uns, im Gebet darum zu ringen, dass wir der Versuchung widerstehen. Jeder von uns ist in den verschiedensten Versuchungen ausgesetzt. In manchen Zeiten stärker als sonst. Der Widersacher Gottes schläft nicht, er versucht immer wieder, uns zu verführen und uns vom Weg abzubringen. Petrus warnt, seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Dass er irgendeinem etwas aufbinden kann, ihm irgendwie zeigen, guck, das ist viel besser, wenn du das so machst und nicht anders. Das kann Machtstreben sein, Neid, Geldgier. Es können andere Lehren sein. Starke Versuchungen erleben wir vor allem auch im Bereich der Sexualität. Und anstatt diesen Versuchungen nachzugeben und zu sündigen, sollten wir im Gebet darum ringen, dass wir die Versuchungen überwinden können. Wir sollen bei Gott im Gebet Zuflucht suchen und nicht einfach sagen, wir hätten dazu keine Kraft. Das ist oft eine Ausrede. Ich habe keine Kraft dazu gehabt. Ja, stimmt, glaube ich sogar. Aber du hättest die Schwäche gehabt, um zu beten, die hättest du gehabt. Zum Beten braucht es keine Kraft, sondern Schwachheit. Und keine Kraft zu haben, dieses Argument ist ein Argument, das uns hilft, damit das, was wir getan haben, nicht so schlimm klingt. Dann sind wir eben die Armen, die keine Kraft hatten. Und weil wir keine Kraft hatten, haben wir uns versündigt. Hätten wir Kraft, hätten wir es nicht getan. Wir Armen. Und so können wir das Mitleid auf uns ziehen und die Verantwortung abschieben für unser Handeln. Ich glaube immer, dass wir die Kraft nicht haben. Das ist kein Problem, aber wir hätten genug Schwachheit, um beten zu können. Glaube ist eben kein Spaziergang, sondern ein Kampf, der erst in der Ewigkeit sein Ende findet, aber dann für immer und ewig. Jesus liebt uns so sehr, dass er diesen schweren Leidensweg auf sich nahm. Jesus hatte sich für uns geopfert. Der Hebräerbrief gibt uns einen tiefen Einblick, wenn es von Jesus heißt, als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Ich muss das nochmal lesen. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo es durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihre ewige Rettung. Alle verdanken wir ihm die ewige Rettung. Was kann da unsere Antwort sein? Es gibt nur eine Antwort. Danke, danke, vielen Dank. Danke, dass du das für uns getan hast. Danke, dass du für uns gekämpft hast. Danke, dass du in Gethsemane dafür gekämpft hast, dass du den Sieg erreichst, nicht für dich, sondern für mich. Danke ist die einzige angemessene Antwort, die wir haben. Ich bete mit uns und wir hören dann noch ein Lied vor dem Abendmahl, das uns nochmal dieses Leiden von Jesus vor Augen führt. Ja, Herr Jesus, wir können eigentlich nur eines dir von ganzem Herzen danken. Danken, dass du das Leiden auf dich genommen hast. Ein Leiden, das wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. Ich denke, wir stellen uns das eigentlich zu einfach vor. Die Zeit, die du am Kreuz hingst. Wir denken vielleicht zu schnell, da sind auch noch viele andere so gestorben und die mussten das auch durchmachen. Ich glaube, wir haben keine Vorstellung, was du durchgemacht hast. Das war nicht nur einfach ein Sterben, das war der Generalangriff der Finsternis auf dich. In diesen Stunden ging alles um unser ewiges Leben. Und deine Liebe zu uns, hat dazu geführt, dass du nicht vom Kreuz gekommen bist. Dass du für uns gestorben bist, dass du das erduldet hast, den ganzen Spott, den ganzen Hohn, die ganzen Provokationen aus Liebe zu uns, weil du uns retten wolltest. Und wir danken dir dafür und beten dich an. Du bist der wahre Gott und wir glauben, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und wir sind überzeugt, dass du leiblich auferstanden bist.